HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Zusammen im Milieu, der multireligiöse Arbeitskreis im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und unser Sonntagsthema, gute Freundschaften, Halt fürs Leben. Heute am 16. August wäre sie wieder gewesen, die berühmte Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. Das Bahnhofsviertel, ein Milieu der Kontraste, öffnet dann seine Türen zu türkischen Restaurants, imposanten Hotels, karitativen Einrichtungen, von Kunst bis Party, von Handwerk bis Religion. Doch in diesem Jahr bleiben sie zu, diese Türen, mitten in Corona-Zeiten. Die Bahnhofsviertelnacht findet digital statt. Ein Teil davon ist der interreligiöse Arbeitskreis Bahnhofsviertel. Etwa mit einem Video. Sandra Winzer berichtet.
Seit jeher gehört es zur Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. Das gemeinsame Gebet all jener Religionen, die im Bahnhofsviertel ihren Glauben leben. Vor 3 Jahren ist daraus der interreligiöse Arbeitskreis Bahnhofsviertel entstanden. Hier kommen Christen mit Muslimen und Juden mit Buddhisten zusammen.
Wenn 2 Leute aus so unterschiedlichen Religionsgemeinschaften miteinander reden, entsteht auf einmal ein Zwischenraum. Ich entdecke auf einmal, wenn der buddhistische Kollege im Arbeitskreis Matthias Becker von der Art und Weise seines Meditierens erzählt, dass es das bei uns im Christentum ja auch gibt. Ich entdecke im Grunde genommen durch dieses Dazwischen manchmal auch Schätze im eigenen. Das macht mir selber Hoffnung und Mut.
Sagt Andreas Klein, evangelischer Pfarrer der Hoffnungsgemeinde Frankfurt. Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen des Arbeitskreises hat er ein 20-minütiges Hoffnungsvideo ins Netz gestellt.
Ich finde es total spannend zu hören aus diesen verschiedenen Religionsgemeinschaften, was so die Hoffnungsquellen sind, woraus wir schöpfen können. Und wir hoffen eben, dass diese Beiträge, die wir gedreht haben, an ganz bestimmten Orten im Bahnhofsviertel selber, dass die einfach auch Mut und Hoffnung machen.
Mut und Hoffnung in Corona-Zeiten will auch Susanna Faust-Kallenberg schenken. Die Pfarrerin für interreligiösen Dialog sitzt im Video des Arbeitskreises in der Weißfrauenkirche, an einem Hoffnungsort mit langer Geschichte.
War es mal eine Grablege reicher Kaufmannsfamilien und mal eine Schule für Waisenkinder und nach der Reformation Heimat französischer Flüchtlinge. Und das ist genau der Grund, weshalb ich diesen Ort für meine Hoffnungsworte gewählt habe.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselte die Kirche sogar ihren Platz in Frankfurt. Raus aus der zerstörten Altstadt, rein ins Bahnhofsviertel. Hier engagieren sich heute Christen und Ehrenamtliche für sozial benachteiligte Menschen. Sie geben Obdachlosen ein neues Zuhause und Drogenabhängigen eine Perspektive. Mit einer weißen Rose und langen blonden Locken singt derweil die jüdische Kantorin Shazan Lehrfrei von der jüdischen Gemeinde, mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die studierte Opernsängerin erklärt, warum das Judentum viel Hoffnung bietet.
Zukunftsglaube ist ein wesentlicher Aspekt des Judentums. Das erste Wort Gottes, Jehi, es werde, steht in der unvollendeten Form. Denn Schöpfung findet fortwährend statt.
Hoffnung in Zeiten der Corona-Pandemie. Zeiten, die viel Geduld abfordern. Weiß auch Pfarrer Klein.
Es geht nicht einfach so mit so einem Fingerschnipsen und alles ist gut. Sondern wir müssen Hoffnungssätze richtig einüben. Ich selber bin auch manchmal genervt, wenn ich bei 30 Grad noch eine Maske aufziehen soll. Und ich denke, muss das sein? Ja, es muss sein, um andere zu schützen. Und da kriege ich selber Geduld und Hoffnung für diese schwere Etappe, in der wir gerade sind.
Sagt Andreas Klein, evangelischer Pfarrer in Frankfurt und Teil des interreligiösen Arbeitskreises Bahnhofsviertel. Der Arbeitskreis hat für die diesjährige digitale Bahnhofsviertelnacht ein Video aufgenommen. Morgen beginnt in Hessen die Schule und oft sind die Neuanfänge, sei es als Erstklässler oder nach einem Schulwechsel auf die weiterführenden Schule, der Beginn von wunderbaren Freundschaften. Viele Schul- und Kinderfreundschaften haben sich ein Leben lang durchgetragen. Da kann der erste Schultag tatsächlich der Beginn von etwas sehr lang andauerndem und etwas sehr Stützendem sein.
Das geht schon über 50 Jahre von der Schulzeit schon. Ja, wir haben uns gegenseitig gehalten.
Gegenseitige Hilfe, einer für den anderen da. Hier sind wir in die Schule gegangen, in die Stadtschule.
Wir sind jahrzehntelang Wanderverein im Rhön-Club gewesen. Fast jedes Wochenende sind wir dann zusammen in der Rhön gewandert und so.
Wir machen einen Stammtisch, wir treffen uns jede Woche einmal und recht schön.
Ja, die kenne ich jetzt schon 60 Jahre, seit der Schulzeit, seit dem ersten Jahrgang. Ja, wir haben auch Hausaufgaben zusammen gemacht. War wunderschön, wir stehen heute noch in enger Verbindung. Wir sind zwar nicht im gleichen Ort, aber 2 bis 3 Mal im Monat telefonieren wir. Sehen wir uns, fahre ich mal hin oder sie kommt mal her, ist sehr, sehr wichtig, ja. Zwischendurch, wo wir dann geheiratet haben, dann hat sich der Kontakt ein bisschen verloren, dann sind ja auch die Kinder zur Welt gekommen. Aber jetzt, die letzten Jahre, haben wir uns wieder gefunden und ich bin froh, dass es so ist. Wenn mich was bedrückt, kann mit ihr über alles sprechen, egal was es ist. Sie hört zu, sie gibt Ratschläge. Ist einfach ein ganz wichtiger Mensch für mich.
Nun, ich bin 65 und wir sind zusammen 50 Jahre. Das ist ein guter Freund, ein alter Nachbar und da tauscht man alles aus, auch Krisen und schöne Sachen und der Kontakt steht bis heute. Ich hoffe, die nächsten 30 Jahre noch. Unabhängig von beruflichen Dingen ist das eine Freundschaft, die auch immer mal abgerufen wird, wenn man was besprechen muss. Es gibt ja Notlagen, das Leben ist ja in Wellen und da tauscht man sich aus und berät.
Kinderfreundschaften können lange tragen. Petra Klostermann hat das gehört in ihrer Umfrage in Fulda. Und jeder kennt solche Beispiele und hat vielleicht selber langjährige Freunde. Wie wichtig Freundschaft heute ist, das wird immer deutlicher, denn Familien werden ja räumlich oft weit auseinandergerissen. Sie sind ohnehin oft nur noch sehr klein und Partnerschaften sind vom Scheitern bedroht wie noch nie zuvor in der Geschichte. Deshalb sollte man Freundschaften pflegen. Deshalb wollen wir hier bei HR Info Himmel und Erde in unserem Sonntagsthema uns heute einmal den Freundschaften widmen als ein Halt im Leben. Soweit so gut, aber ist das, was man heute in Zeiten der digitalen Medien so alles Freundschaft nennt, nicht viel zu oberflächlich? Sind die sozialen Medien mit ihren vielen Freundschaften nicht eigentlich dafür verantwortlich, dass Freundschaften ihr Gewicht verlieren? Nein, sagt der Kulturmoderator im ZDF in der Sendung Aspekte, Jo Stück. Meine Kollegin Petra Diebold hat ihn dazu befragt, denn er hat sich intensiv für ein Buch mit der Freundschaft heute beschäftigt und der Frage, warum sie heute besonders wichtig ist.
Herr Stück, an welcher Stelle der Wichtigkeit stehen denn bei Ihnen die Freundschaften?
Naja, also ich habe das Buch natürlich auch aus dem Anlass herausgeschrieben, dass ich gemerkt habe, dass Freundschaften so eine wahnsinnig große Bedeutung in meinem Leben spielen, in meinem eigenen. Und ich wollte dem Ganzen einfach auf den Grund gehen. Und wenn ich sage, Freundschaft ist wichtiger als alles, sogar als Liebesbeziehungen und familiäre Beziehungen, dann meine ich das durchaus ernst, ohne allen Romantikern gegen Knie treten zu wollen, denn ich bin selber einer. Also ich bin in einer glücklichen Liebesbeziehung. Ich habe eine tolle Familie und glaube trotzdem, dass das große Gefäß Freundschaft vielleicht sogar noch eins wichtiger wird.
Mhm. Nackt im Hotel heißt Ihr Buch und im Untertitel wie Freundschaft der Liebe und der Familie den Rang abläuft. Warum dieser Titel?
Auch das ist eine sehr, also in dem Buch, es ist ja ein Sachbuch, aber das ist so ein bisschen gesprenkelt mit fiktionalen Geschichten. Und in diesen fiktionalen Geschichten spielt natürlich auch meine eigene Biografie irgendwie entfernt auch eine Rolle. Und ich habe während des Schreibens gemerkt, dass Freundschaft in allen möglichen Bedeutungen des Wortes sehr viel mit Nacktheit zu tun haben. Unter anderem spielt eben auch eine Geschichte in einem Hotel, wo zwei Menschen sehr nackt sind und einen schönen Abend verbringen. Hat viel mit Freundschaft zu tun, das muss man dann selber lesen.
Mhm. Ja, Sie haben gerade beschrieben, welche Rolle Freundschaft in Ihrem Leben spielt. Warum sind Freunde so wichtig? Geben uns Freunde mehr Halt als Partner, Partnerin und Familie?
Also ich will das eine gar nicht mit gegen das andere ausspielen. Ich glaube, dass Liebe und Familie Teilmengen des großen Gefäßes Freundschaft sind. So verstehe ich das. Ich glaube, dass freundschaftliche Netzwerke gerade in dieser Welt, in der wir alle das Gefühl haben, es dreht sich alles schneller, man muss ständig mehr kommunizieren und irgendwie geht, also passieren so viele Dinge, Trump und Rassismusdebatten und Social Media Debatten und all das. Und ich glaube, gerade da brauchen wir so einen Stabilitätsanker, den uns vor allem die Freundschaft liefern kann. Freundschaftliche Netzwerke haben einfach eine viel höhere Langlebigkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit vor allem. Wir wissen alle, romantische Liebesbeziehungen sind wunderbar. Ich liebe die Liebe selbst. Aber Liebesbeziehungen sind eben nicht ganz so nachhaltig wie freundschaftliche Netzwerke. Erstens. Zweitens glaube ich, dass Freundschaft die kleine Schwester der Solidarität ist. Und da reden wir gerade in Corona-Zeiten ja ganz viel darüber. Diese Netzwerke sollten wir weiter stärken, auch aus gesellschaftlicher Sicht.
Mhm. Sie sprechen jetzt schon die Netzwerke an und Social Media ist ja ein großes Netzwerk der Freundschaft. Das ist ja oft kritisiert, oh, das sind doch keine echten Freundschaften, aber Sie sagen genau, das ist eine große Chance, um Freundschaften zu knüpfen und zu halten, und Sie sagen auch, liken ist das neue Lausen. Können Sie mir das bitte erklären?
Ja, natürlich. Also erstens, natürlich kann man Social-Media-Netzwerke, muss man natürlich problematisch sehen, sollte man kritisch betrachten. Da geht es viel um eine Suchtlogik und teilweise wird auch Oberflächlichkeit befeuert. Das zum einen. Zum anderen sind aber, glaube ich, soziale Netzwerke vor allem erstmal eine neue Kommunikationstechnologie. Also früher hat man eine Brieftaube geschickt zu seinem Brieffreund und heute schickt man sich halt per Messenger irgendwie ein Foto oder ein Like oder sonst was rüber. Also das ist erstmal ganz neutral zu betrachten, glaube ich. Und tatsächlich gibt es eine Parallele. Also wenn wir mal in den Bereich der Menschenaffen schauen, die stärken ihre sozialen Verknüpfungen, indem sie sich gegenseitig von Parasiten befreien. Also indem sie sich so Kleingetier aus dem Fell ziehen. Das hat tatsächlich mit der Stärkung des Netzwerkes zu tun. Und so ähnlich sind soziale Netzwerke für uns auch. Deswegen sage ich, liken ist das neue Lausen, denn diese kleinen Verzweigungen in unseren freundschaftlichen Netzwerken, die werden durch Social Media befeuert, verstärkt. Das heißt aber nicht, dass jeder Social-Media-Kontakt auch gleichzeitig zu einer wahren Freundschaft und zu so einem dicken Knotenpunkt im Spinnennetz der Freundschaften wird. Mhm. Dennoch kann das durchaus förderlich sein.
Herr Schück, Sie sagen, Freundschaft ist ja zunächst ein unromantischer biochemischer Vorgang. Das klingt ziemlich nüchtern. Was meinen Sie denn damit?
Ja, es ist fast traurig. Also ich habe mich in Sozialstudien und psychologische Studien und alle möglichen Gespräche mit Wissenschaftlern gestürzt und dabei ist mir wirklich aufgefallen, dass dieser fast schon überromantisierte Begriff Freundschaft, mit dem wir auch so viel kitschige Begegnungen verbinden, dass der eigentlich wirklich einen ganz schnöden Anfang hat, nämlich den Zufall. Da spielen Zeit und Zufall und die Anzahl der Begegnungen spielt eine große Rolle dabei, wie attraktiv wir unser Gegenüber finden. Und dann ist es am Ende, wie wir es bei Liebesbeziehungen, hat man das schon öfter thematisiert, bei freundschaftlichen nicht unbedingt. Da geht es genauso wie bei der Liebe um Dopamin, um Oxytocin, also so ganz biochemische Vorgänge, warum wir jemanden zum Freund haben oder zur Freundin und warum nicht.
Und was ist mit der vielbeschworenen Seelenverwandtschaft?
Naja, also die Seelenverwandtschaft, die ist natürlich, die ist möglich. Aber was ich auch festgestellt habe, dazu gibt es auch diverse Studien, dass natürlich die Zahl der Freunde im Laufe des Lebens variiert. Das hat viel mit Zeit zu tun. Das ist auch sehr unromantisch. Also das Zeitbudget spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und sobald dann zum Beispiel Kinder ins Spiel kommen, geht die Zahl der Freunde bei Frauen ungefähr von 13 auf 4 hinunter, sagt eine Studie. Bei Männern ist es teilweise noch mehr. Dann kommt das zweite Kind dazu und man verliert fast alle Freunde. Das ist die eine Sache, also Zeitbudget und Raum und Zufall spielen eine große Rolle. Und wenn man es dann aber noch schafft, innerhalb des begrenzten Zeitbudgets den Kontakt zu halten, dann hat man gute Chancen auf die sogenannte Seelenverwandtschaft.
Sie vergleichen Ihre Freundschaften mit einem Bücherregal, das heißt?
Mir ist aufgefallen, dass ich selbst persönlich das große Glück habe, aus verschiedenen Lebensabschnitten, sei es Schule, Grundschule, Studium, erstes Berufsleben, zweites Berufsleben, tatsächlich aus jedem dieser Abschnitte so eine Art, ich habe es jetzt Buch genannt, weil es ist ein schönes Bild, mitgenommen zu haben. Und dann sehe ich dann, da kann man so Revue passieren, welche Bücher stehen dann im Regal, welches hat man schon lange nicht mehr angefasst, in welches würde man gerne mal wieder reinlesen, welches muss vielleicht auch abgestaubt werden. Und dann gibt es auch, darf man auch nicht vergessen, in diesem ganzen Regal auch Bücher, in die man schon ganz, ganz lange nicht reingeschaut hat und sich vielleicht auch überlegen sollte, ob man es vielleicht mal aussortiert, um ein bisschen Platz zu schaffen für Neues eventuell.
Mhm. Müssen wir Freundschaft vielleicht ganz neu definieren?
Das glaube ich nicht. Also erstens ist ja Freundschaft ein sehr persönlicher Begriff. Da verstehen wahrscheinlich die meisten Menschen auch was Unterschiedliches darunter. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir das Stichwort Freundschaft als kleine Schwester der Solidarität denken, dann merken wir, dass nicht verwandtschaftliche und nicht romantische Beziehungen in Zukunft mutmaßlich immer wichtiger werden, weil wir eben auch davon ausgehen müssen, dass dass die Kernfamilie, so wie sie die letzten 100 Jahren bestanden hat, nicht mehr so existiert. Also Mama, Papa, Kind, im Idealfall in einer heterosexuellen, monogamen, ewigen Beziehung. Das ist ein Traum, den keiner mehr leben, träumen will. Also, oder nur noch ganz wenige Menschen. Und wir merken einfach, dass wir eine Gesellschaft werden, die immer älter wird und immer mehr ältere Singles produziert. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie diese Gesellschaft zusammenhält, dann müssen wir das Konzept Freundschaft ganz neu denken. Denn ich glaube, wer über den Kit der Gesellschaft nachdenkt, der kommt an der Freundschaft nicht vorbei.
Sie sprechen gerade den Kit der Gesellschaft an. Sie sagen ja auch, Freundschaft ist ein gesellschaftspolitischer Wert und fordern auch, dass man die Bedeutung von Freundschaften politisch fördert. Was stellen Sie sich da vor?
Also das ist ein schmaler Grat, denn Freundschaft lebt ja gerade davon, dass wir nicht von außen bestimmen, wie eine freundschaftliche Beziehung auszusehen hat. Denn das wesentliche Merkmal einer Freundschaftsbeziehung ist ja Freiheit, Stabilität, Vertrauen und totales Fallen lassen können. Das darf man mit Regeln nicht kaputt machen. Aber ich glaube, wenn wir mal von den Freundschaftsinhalt weggehen und auf die Rahmenbedingungen schauen, und das ist ja die ureigene Aufgabe eines Staates, Rahmenbedingungen schaffen, da gibt es meiner Meinung nach Nachholbedarf. Also die Frage, wie kann man gemeinschaftliches Wohnen, gemeinschaftliches Bauen, gemeinschaftliche Pflege noch besser fördern, als wir es bis jetzt tun? Also wo muss ich mich melden, wenn ich eine große WG gründen will mit vielen Familien und Patchwork und so weiter? Ich weiß es nicht. Die Bürokratie steht uns wahnsinnig im Wege, wenn wir zum Beispiel gemeinschaftliches Wohnen fördern wollen. Das im Gegensatz zum Beispiel zur Ehe, zur Kinderförderung. Alles legitim, finde ich alles gut. Aber ich glaube, da müssen wir vielleicht die Prioritäten leicht anpassen in Zukunft.
Gute Freundschaften, Halt fürs Leben. Das war ein Gespräch mit dem ZDF-Kulturmoderator Jo Stück. Meine Kollegin Petra Diebold hat ihm Fragen gestellt. HR Info Himmel und Erde heute mit dem kleinen Sonntagsthema rund um Freundschaften, dem Halt im Leben. Freunde kennen wir ja im Privatleben und überall dort, wo man am gleichen Strang ziehen möchte, wo man zusammen etwas bewegen möchte, weshalb in politischen Parteien auch von Parteifreunden die Rede ist. Aber Parteifreunde müssen in der Politik nicht unbedingt die herzlichsten Freunde sein. Und wirklich bewegen kann man oft dann auch viel besser etwas, wenn man jenseits der Parteigrenzen wichtige Partner hat, wichtige Freundschaften. Das gibt es nämlich auch.
Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
Wie groß die Freundschaft zwischen Horst Seehofer und Guido Westerwelle dann wirklich war, das hat sich kurze Zeit später herausgestellt. Gar nicht mal so groß nämlich. Von Freundschaft redet heute keiner mehr. In der Politik ist aber generell immer viel von Freundschaft die Rede. Ein gutes Beispiel: Ex-Kanzler Gerhard Schröder und sein Dudes-Freund Wladimir Putin. Und auch Helmut Kohl war einer, der viel über Freundschaft gesprochen hat. Bekannt waren seine guten Beziehungen nach Frankreich oder in die damalige Sowjetunion.
Wenn Sie eine persönliche Beziehung haben, dann können Sie halt anders reden.
Helmut Kohl war es aber auch, der das ein oder andere Mal enttäuscht wurde. Man denke nur an die jetzige Kanzlerin Angela Merkel. Einst sein Mädchen, später dann die ihn mehr oder weniger abgesägt hat. Oder sein Verhältnis zu Heiner Geißler. Erst waren Kohl und er enge Freunde, dann kam es zum vermeintlichen Putsch.
Wir waren sehr befreundet und diese Freundschaft ist in der Tat der Macht geopfert worden.
Wie viel Politik Freundschaft wirklich verträgt, das merkt man dann, wenn es ernst wird. Und da muss man gar nicht allzu lange zurückblicken. Die ehemaligen SPD-Chefs Sigmar Gabriel und Martin Schulz nämlich waren lange dicke Freunde, bis der Wahlkampf anstand. Und dann ging alles sehr schnell. Gabriel lässt Schulz den Vortritt als Parteichef und der serviert ihn ab. Und es werden per Zeitung persönliche Angriffe verschickt. Unter anderem mit diesem Satz von Sigmar Gabriel, der zum Symbol des Streits wird.
Meine kleine Tochter Marie hat mir heute früh gesagt, du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.
Und da fällt eines auf. Freundschaft innerhalb einer Partei, das kann schwierig werden. Freundschaft über Staatsgrenzen oder zumindest Parteigrenzen hinweg, das kann möglicherweise gut funktionieren, auch wenn die Unterschiede noch so groß sind. Wie zwischen dem bayerischen CSU-Hardliner Günther Beckstein und der grünen Claudia Roth zum Beispiel.
Liebe Claudi, ich werde deine manchmal auch schrille, sogar auch etwas spinnige Art sehr vermissen. Herzliche Grüße, dein Günther.
Wie schwierig das mit der Freundschaft innerhalb von Parteien ist, davon kann der Linke Gregor Gysi ein Lied singen.
In der Politik ist es so, die Konkurrenten aus anderen Parteien sind für dich nie das Problem, sondern immer die aus der eigenen.
Und wenn man eines aus der Geschichte lernen kann, dann, dass diese Steigerung wohl doch stimmt. Freund, Feind, aber am schlimmsten ist der Parteifreund.
In der Politik ist Freundschaft wichtig, aber natürlich oft auch taktisch. Christopher Jenert hat ein paar Beispiele dafür zusammengetragen.
HR Info. Himmel und Erde.
Gute Freunde, Halt fürs Leben, das ist mein Thema an diesem Sonntagmorgen hier bei Himmel und Erde in HR Info. Und wenn wir über Freundschaft reden, dann denken wir natürlich eben an gute Freunde, die uns begleiten, vielleicht schon seit Kindertagen. Und deshalb ist es überraschend, wenn der Paartherapeut Erik Hegmann sagt, auch in der Liebe, auch in Paarbeziehungen sollte ein Geist der Freundschaft herrschen. Meine Kollegin Petra Diebold hat ihm dazu Fragen gestellt.
Herr Hegmann, wieso reden Sie von Freundschaft in Paarbeziehungen? Da sagen wir doch, Liebe ist da das Fundament.
Ja, also wenn Sie jetzt Langzeitpaare fragen, was die über Jahrzehnte zusammengehalten hat, also durch alle Krisen, durch alle Konflikte, dann sagen die nicht, das war unsere Leidenschaft. Dann die sagen, das war Vertrautheit, das war Sicherheit, das war Akzeptanz, das war Respekt. Das sind also all diese Dinge, die eigentlich ja der Freundschaft zugesprochen werden und weniger der romantischen Liebe. Und auch die Philosophie kennt ja durchaus diese Unterscheidung. Die freundschaftliche Liebe, also Philia nannte sie Aristoteles, Eros dagegen ist die romantische Liebe. Und ja, das wissen wir. Ich glaube, die ist nicht ganz so beständig, weil sexuelle Anziehungskraft unterliegt einfach bestimmten Schwankungen einer Beziehung.
Mhm. Herr Hegmann, was sagen Sie denn? Was bedeutet das für eine Beziehung, wenn sie in einem Geist der Freundschaft geführt wird? Was assoziieren Sie damit?
Also ich mag sehr gern einen Satz von dem Paarforscher John Gottman. Und der sagte, heirate den, der auch dein bester Freund ist. Und ich finde, dieser Satz drückt es eigentlich ganz gut aus. Also wir haben heute ja unglaublich hohe Erwartungen an einen Beziehungspartner. Es gibt den Begriff Amefi-Partner, also der Wunschpartner soll dieser Amefi-Partner sein, alles mit einem für immer. Was passiert in den Momenten, in denen man denkt, Schatz, ich liebe dich, aber nicht gerade jetzt, in diesem Moment? Da, in solchen Situationen, da braucht es einfach einen anderen Zusammenhalt als die romantische Liebe. Und das ist, glaube ich, die freundschaftliche Liebe. Und ich bin auch überzeugt, dass viele Singles auf Partnersuche beispielsweise diesen Gedanken mal überprüfen sollten. Ist er doch mein bester Freund, damit zerstöre ich unsere Freundschaft. Das gibt es ja ganz häufig, höre ich oft. Aber wenn Freundschaft wichtiger ist als die romantische Beziehung, dann frage ich mich, warum nicht gleich drauf setzen und das verbinden.
Mhm. Meinen Sie das, denn das wirklich wortwörtlich, so den besten Freund oder die beste Freundin heiraten oder zur Partnerin, zum Partner nehmen?
Ich halte das nicht für die schlechteste Idee, denn am Ende des Tages ist die Freundschaft das, was Paare wirklich lange zusammenhält. Und ich denke, dieser Gedanke, dass vor allem die erotische, romantische Liebe die Basis einer Beziehung sein soll oder kann, das ist vielleicht ein bisschen überromantisiert.
Mhm. Das ist ja sehr ernüchternd, oder? Wenn Sie diese Thesen so vertreten, was kommt Ihnen denn da entgegen an Reaktionen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Je länger die Paare zusammen sind, umso mehr nicken die und sagen, ja, das stimmt. Je jünger die Paare sind, umso weniger können sie sich das vorstellen, weil die eben dieses Bild haben, dass der beste Freund ja nicht irgendwie auch der Partner sein kann. Gleichzeitig wünschen sie sich aber schon, dass der Partner auch der beste Freund ist, schließen aber sozusagen als Objekt der Begierde die besten Freunde aus. Ganz logisch ist das nicht.
Sie haben ja mal gesagt, nicht mangelnde Liebe zerstört Beziehungen, sondern mangelnde Freundschaft. Also ist die Freundschaft wichtiger als die Liebe am langen Ende, oder?
Also der Satz wird Friedrich Nietzsche zugeschrieben und als ob der Liebesexperte war, das sei dahingestellt. Aber aus der Brille des Paartherapeuten, wenn ich erlebe, wie erbittert Paare streiten können, dann möchte ich schon sagen, mehr Freundschaft würde so manche Liebe retten.
Freundschaft in der Liebe. Amefi, diesen Begriff habe ich gelernt von Ihnen, Herr Hegmann. Alles mit einem für immer. So war das. Und das geht
genau.
Nicht.
Das geht allenfalls schon, in der Freundschaft. Das ist ein unglaublich hoher Anspruch, an dem einfach auch viele Beziehungen scheitern. Also ich denke, es ist nicht so weit her zu sagen, dass diese Vertrautheit, diese Geborgenheit, die man mit freundschaftlicher Liebe verbindet, durchaus auch ein Teil einer Ehe sein kann, die eben auch romantisch ist und auch erotisch.
Auch in Partnerschaften gibt es den Geist der Freundschaft und er ist sogar sehr wichtig, vielleicht wichtiger als die romantische Liebe, sagt Erik Hegmann, Paartherapeut in Hamburg. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.